Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Halbzeit beim Weltklimagipfel in Glasgow. Wichtige Staatsmänner sind nicht anwesend. Draußen gehen Zehntausende Klimaschützer auf die Straße. Drinnen wird gefordert, verhandelt, blockiert. Jetzt geht dieser Gipfel also in die heiße Phase und das kommt einem alles irgendwie bekannt vor. Aus Kopenhagen, aus Paris, dieses Ringen um einen Konsens und am Ende vielleicht doch wieder die große Enttäuschung. Wo stehen wir denn heute in Sachen Klimaschutz und was haben Klimagipfel dazu überhaupt beigetragen? Darüber habe ich vor der Sendung mit dem Soziologen Fritz Reuswig vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung gesprochen. Hallo und guten Abend, Herr Reuswig.
Ja, schönen guten Abend.
Als Medienmensch nimmt man so etwas wie Ermüdung wahr im Umgang mit der aktuellen Weltklimakonferenz, ja fast sogar Resignation. Warum, war kürzlich in der Süddeutschen Zeitung zu lesen, sollten Politiker auf internationaler Ebene irgendwas hinkriegen, was ihnen national ja schon nicht gelingt? Sind Sie, Herr Reuswig, ebenso resigniert?
Nein, ich kriege das natürlich auch mit und man kriegt schon auch mit, dass es eine Ungeduld gibt draußen und Zähigkeit und Probleme drinnen, Sie haben es erwähnt, aber ich bin verhalten optimistisch deswegen, weil ich so ein bisschen das Bild des Klimagipfels vor über 10 Jahren in Kopenhagen vor Augen habe, der ja schon mal als gescheiterter Gipfel galt. Und wenn ich die Situation heute mit der damals vergleiche, komme ich unterm Strich zu einem besseren Ergebnis. Immer noch nicht zufriedenstellend, aber besser.
Einfach was die Wahrnehmung von Klimawandel betrifft oder was ist besser geworden?
Also die Emissionen sind natürlich seit 2010 gestiegen und das heißt, der Handlungsdruck ist eigentlich heute noch höher als damals, gar keine Frage. Was aber besser ist, ist, dass wir mit dem Pariser Klimagipfel 2015 eine Umstellung im System erlebt haben. Der Kopenhagener Klimagipfel 2010 ist unter anderem deshalb gescheitert, weil es keine Nachfolge für das Kyoto-Abkommen gegeben hat, weil wir damals auf so eine Art kollektiven Konsens gesetzt haben. Und der nicht zustande gekommen ist. Seit dem Pariser Klimaabkommen setzen wir sehr stark international auf Freiwilligkeit. Das hat gewisse Nachteile, aber es hat auch den Vorteil, dass jetzt sozusagen die Koalition der Willigen vorangehen kann und man nicht auf den kleinsten gemeinsamen Nenner warten muss. Das ist das eine. Und das andere ist, dass die nationale Klimapolitik jetzt sehr viel wichtiger geworden ist als vor über 10 Jahren in Kopenhagen. Dann lief das alles so ein bisschen über unsere Köpfe, die haben da was entschieden. Heute sind die Regierungen sehr viel wichtiger und das hat Vor- und Nachteile. Natürlich, wenn es schlechte Regierungen gibt klimapolitisch, dann kommt auch international sehr wenig voran. Aber auf der anderen Seite sehen wir sehr wohl, dass es auch sozusagen kleinere Koalitionen von Willigen gibt und dass insbesondere auch die Zivilgesellschaft seit 2010 sehr viel stärker sich organisiert hat. Das betrifft nicht nur Fridays for Future, das betrifft auch andere Organisationen und es betrifft auch Organisationen in der Wirtschaft und der Finanzwelt. Und das finde ich eigentlich das Spannende, was man auf dem Gipfel vielleicht nicht so ganz deutlich sieht.
Was glauben Sie, wie wichtig ist so ein Gipfel dann, wenn wir vielleicht dann doch andere Kräfte haben, jenseits von politischen Delegierten in Glasgow, die auch etwas tun?
Das ist eine sehr spannende Frage, weil wenn sich das Regime sozusagen öffnet für, das in der Fachsprache heißt das, Non-Governmental Actors, also Akteure, die eigentlich nicht die Klimarahmenkonvention unterschrieben haben, wie das die Staaten getan haben, sondern die sehr wichtig sind, aber irgendwie indirekt, aber jetzt halt seit Paris sehr viel wichtiger geworden sind, wie Kommunen beispielsweise oder Unternehmen beispielsweise oder andere Organisationen aus dem Finanzsektor, wie gesagt, dann ist es jetzt total wichtig, dass man die irgendwie einbindet in dieses Regime, dass man aber auf der anderen Seite denen auch ein Stück weit freien Lauf lässt, wenn sie denn sich zu ganz guten Initiativen aufraffen können. Also das ist ein Wechselspiel. Wir können die nicht ganz entlassen aus dem Regime, aber ich würde jetzt positiv sagen, da gibt es, wie gesagt, diese Möglichkeit, vorangehende Akteursgruppen zu bilden. Und ganz wichtig bleibt, dass die Zivilgesellschaft, der zivilgesellschaftliche Druck, auch der Druck aus den Medien, die nationalen Regierungen dazu führt, dass sie auch mal vorangehen. Und das sehen wir in manchen Ländern ja tatsächlich auch ganz gut funktionieren.
Es gibt ja immer noch politische Kräfte, die das Thema Klimawandel so ein bisschen als Elitenthema darstellen, als das, womit sich die beschäftigen, die kein anderes Problem haben. Halten Sie diese Phase, in der wir gerade sind, weil wir am Anfang auch so ein bisschen über resignative Kräfte gesprochen haben, für kritisch, dass da auf der einen Seite diejenigen sind, die immer noch so, sage ich mal, dagegen wettern und auf der anderen Seite die Willigen, die vielleicht aber auch so ein bisschen erschöpft sind?
Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Das ist ein großer Unterschied zu Kopenhagen beispielsweise. Damals gab es diese Welle des Populismus, die wir in der Welt beobachtet hatten, seitdem noch gar nicht. Das ist mittlerweile eine Realität, mit der wir uns stellen müssen. Und viele populistische Parteien sind anti-Klima aufgestellt und machen dadurch natürlich den ganzen Transferprozess sehr viel schwieriger, obwohl, das muss man vielleicht auch sagen, die Programmatik der Parteien und was die Funktionäre denken, ist das eine. Mich interessiert vor allen Dingen, was die Wählerinnen und Wähler dieser Parteien denken. Und da sehen wir zum Beispiel, dass es durchaus Besorgnis über den Klimawandel gibt. 50% der deutschen AfD-Wählerinnen und Wähler stimmen der Aussage zu, der Klimawandel ist eine große Bedrohung für unser Land. Also nicht für die Welt, sondern für Deutschland. Das, finde ich, sollte uns Anlass geben, auch in den Dialog zu kommen mit denen, die noch nicht ganz verbohrt sind. Denn ich glaube, man kann sagen, viele Leute, die so Zweifel haben, zweifeln gar nicht so sehr an der Frage, ob die Wissenschaft stimmt oder ob es einen anthropogenen Klimawandel gibt, sondern das ist oft so ein Deckbild für was anderes, nämlich für die Frage, was bedeutet denn der Klimawandel eigentlich für mein Leben? Werde ich meine Miete noch bezahlen können? Wie ist das mit dem Autofahren und so weiter? Und an der Stelle müssen wir die Leute auch abholen, weil es muss eine konsistente Klimapolitik national geben, auch international. Als Thema Konsistenz möchte ich nur erwähnen, wir treten beim Klimaschutz einerseits aufs Gas, andererseits haben wir auch noch einen höheren Milliardenbeträge, höher als 50 Milliarden im Jahr, wo wir fossile Nutzungen von Energie mit Subventionen stützen. Wir treten also aufs Gas und auf die Bremse und wir müssen, um den Leuten das zu erleichtern, tatsächlich solche Subventionen auch abbauen. Das ist im Übrigen ja auch gut für uns als Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Und wir müssen natürlich bestimmte Regelungen wie im Mietbereich, wo die Kosten sozial gerecht aufgeteilt werden müssen, die müssen wir ändern. Wenn wir das alles tun, graben wir, glaube ich, dem populistischen Narrativ das Wasser ab.
Das sagt der Soziologe Fritz Reuswig vom Potsdam Institut für Klimafolgenforschung. Herr Reuswig, vielen Dank fürs Gespräch.
Gerne.